So, ich glaube, das wird jetzt der ungewöhnlichste Einstieg in einen Podcast, den wir je hatten. Emil, würdest du dann bitte mal die Glocken läuten?
Ja, hier haben sie gleich und...
Super, wir brauchen nämlich Klosterstimmung.
Das hier ist die große Kapelle. Und hier waren früher die Mönche beim Beten. Und das ist ein großer Saal hier.
Hier sind viele Säulen und Steine. Und das hier ist das Kirchenschiff.
Marelle, magst du mal sagen, wie fühlst du dich hier?
Wie eine kleine Ameise.
Warum?
Weil es so riesig ist.
Also die Frage, die wir heute beantworten, die ist wirklich ziemlich merkwürdig.
Kann man sagen.
Was machen eigentlich Mönche?
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Heute mit Rico und Emil.
Ja, und was macht denn diese Frage mit dir, Emil? Woher kennst denn du Mönche?
Also, ich kannte Mönche und auch Nonnen schon vorher, aber irgendwie, ich bin noch nie einem Mönch begegnet und ich finde sie, auch wie ich eben gesagt habe, ziemlich merkwürdig, diese Frage.
Und wenn du sagst, du kanntest Mönche auch schon vor unserem Podcast, wo sind die dir irgendwie mal begegnet?
Also, ich in Büchern und Filme habe ich jetzt nicht so oft über Mönche gehört und gesehen, aber sonst einfach, weil man auch manchmal im Alltag über Mönche spricht.
Echt? Macht ihr das?
Naja, also irgendwie kommt es dann so, dass man darüber irgendwie spricht, dass man ein Thema nennt und dann irgendwie kommt es dann am Ende dazu, dass man halt über Mönche dann spricht oder so.
Also wir machen das heute mal, auch wenn es irgendwie merkwürdig scheint. In Robin Hood gibt es einen Mönch. Den finde ich super nett, falls ihr den Film mal gucken mögt. Wir müssen unbedingt vorher klarstellen, wenn wir heute über Mönche reden, dann meinen wir immer auch Nonnen. Hast du auch schon gesagt, ja, ne? Mönche sind Männer, Nonnen sind die Frauen. Aber alle leben in einem Kloster. Genau. Und wir spielen jetzt mal kurz Zeitreise.
Wir sind in Korin um das Jahr 1300. Wer Mönch wird, gibt seinen Alltag und seine Familie auf. Er dient Gott 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Die Zisterzienser haben einen streng getakteten Alltag. Die Kirchenglocke weckt die Mönche in der Nacht. Sie stehen auf, richten ihre Kleidung und gehen zügig vom Schlafsaal direkt in die Kirche.
Da waren wir jetzt kurz zu Besuch in so einem Zisterzienserkloster. Wir werden noch ganz viele komplizierte Namen heute hören. Die Mönche, die hatten sehr verschiedene Gruppen oder auch Orden, sagt man, in denen sie lebten. Auf jeden Fall haben wir schon so ein paar erste kleine Antworten auf unsere Frage bekommen. Was machen Mönche?
Also Mönche beten sehr viel anscheinend und stehen auch früh auf, um halt zu beten. Und dass sie 365 Tage im Jahr beten.
Beten, ja. Schlafen, essen, ja, aber auch arbeiten, oder?
Ja, ich habe auch schon früher herausgefunden, dass Mönche nicht nur beten, sondern auch arbeiten in ihrem Kloster. Zum Beispiel im Klostergarten, sie bauen ihr Gemüse an, müssen ja auch kochen, putzen und so weiter.
Könntest du dir vorstellen, so ein Leben zu führen?
Nein.
Ist auch keine Frage, die man einem Kind stellen darf. Ja, könntest du dir vorstellen, ein Mönchsleben zu führen? Aber wenn du groß bist, Emil...
Nee.
Wir machen uns erstmal ein bisschen weiter schlau, bevor wir hier ganz verstummen. Kakadu-Schülerpraktikantin Gerda, die hat für uns zum Thema Mönche nachgeforscht.
Mönche sind Männer, die mit anderen Männern in einem Kloster leben. Alle Mönche in dem Kloster tragen die gleiche Kleidung, die man Kutte nennt. Das ist oft ein langer Mantel mit einem Seil als Gürtel. Der Chef im Kloster ist der Abt. Alle Mönche müssen versprechen, dass sie dem Abt gehorchen. Mönche dürfen übrigens nicht heiraten und auch nicht mit Frauen zusammen sein, sondern nur mit den anderen Mönchen, die sie ihre Brüder nennen. Ein Mönch hat keinen Besitz, alles gehört allen zusammen. Mönche beten mehrmals täglich, immer zur selben festen Uhrzeit. Und sie arbeiten viel. entweder im Garten oder auf dem Feld. Oder sie kümmern sich um Tiere wie Kühe oder Schafe. Schon im Mittelalter konnten Mönche lesen und schreiben. Und das war früher außergewöhnlich. Mönche schrieben damals Bücher und sie kopierten Bücher. Sie schrieben zum Beispiel die Bibel Wort für Wort mit der Hand ab. Ohne diese Arbeit wäre es nicht möglich gewesen, den Inhalt der Bibel in immer mehr Kirchen vorzutragen.
Hat dich gerade was besonders beeindruckt von dem, was wir gehört haben? Ich habe ja so dich beobachtet beim Zuhören gerade,
also,
Emil.
Also ja, es hat mich schon beeindruckt, dass sie so ein festes Leben haben und natürlich vieles anderes machen als andere Menschen und sich an sehr feste Regeln halten müssen und ja.
Da kam genau. Noch die Stelle, dass sie keine Frauen haben. Da hast du ja. Den Kopf geschüttelt. Was ist da durch den Kopf gegangen?
Naja, also das ist einfach komisch. Ich frage mich, warum das so ist. Und ich meine, Gott war bestimmt auch mal verliebt oder so. Ich weiß es nicht. Und deswegen muss das nicht unbedingt eine Regel bei den Mönchen sein.
Würden wir gerne mal ändern, oder? Wenn dein Papa Mönch geworden wäre, dann würden wir dich nicht hier haben, Emil. Also gut, dass Papa sich nicht für diesen Weg entschieden hat.
Ja, oder meine
hat.
Mutter eine Nonne. So die dürfen das ja wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee. Es geht darum, für Gott da zu sein, ne? Auch für Gott zu arbeiten. Aber weißt du, dass Mönche auch ganz viele Erfindungen gemacht haben? Man vermutet, dass sie das Schießpulver tatsächlich erfunden haben, auch den Blitzableiter, die Sonnenuhr. Was glaubst du, warum waren Mönche früher durchaus auch Erfinder?
Sie wollten ja, glaube ich, der eine wollte, dass er so einen Rauch oder so erstellt und dann hat er das Schießpulver aus Versehen, so, weil das explodiert wurde, da wurde er festgenommen und ja.
Wir haben auch gerade gehört, die waren sehr gebildet, die Mönche. Ne? Die konnten lesen und schreiben, das konnten andere zu ihrer Zeit früher nicht. Und dann gehörten sie zu den Schlauen und sie hatten Zeit, sie haben viel beobachtet. Da kommen dann auch mal ein paar Erfindungen raus. Was würdest du gern erfinden, wenn du Mönch wärst?
Also ich würde gern erfinden so extra Roboter, die so eine Vorliebe auf Fußball haben und dann die Corona so wegschießt. Oder jetzt auch mal abgesehen von Corona, dass sich alle an irgendwelche, dass niemand irgendwie Verbrechen begeht oder dass man ein Abwehrsystem im Körper hat, das Mückenstiche und Bienenstiche und Wespenstiche nicht wehtun und nicht jucken und ja.
Also für einen Erfinder-Podcast laden wir dich auch nochmal ein, Emil. Und in irgendwelchen Klostermauern wird das vielleicht auch gehört. Wir müssen ja mal sagen, es gibt ja auch heute viele, viele Klöster. Denn wir denken oft Mönche, ganz, ganz früher. Aber nein, es gibt auch heute noch Mönche. Kakadu-Reporter Peter Kaiser, der hat zusammen mit Luise einen getroffen für uns, den Bruder Maximilian.
Warum wird man Mönch?
Eine gute Frage. Ich glaube, man wird nicht einfach Mönch, sondern jeder überlegt sich, was er gerne als Beruf oder auch macht. Und ich glaube, dass wenn jemand Mönch wird, er auch so etwas wie einen Ruf vom Himmel gehört hat. Und ich glaube, dass sowas auch bei mir passiert ist. Und deswegen habe ich mir diesen Beruf ausgesucht.
Was machen Mönche denn den ganzen Tag so?
Also normalerweise, nachdem wir aufgestanden sind, beten wir miteinander und gehen dann erst zum Frühstück. Mittags machen wir es ähnlich und am Abend auch wieder so. Dazwischen arbeitet jeder das, was seine Aufgabe ist. Bei mir ist es die Aufgabe des Pfarrers. Das heißt, ich bin zunächst einmal im Büro, muss auch sehr viel Verwaltungskram machen. Aber in der Regel bin ich auch viel bei Leuten oder Leute kommen zu mir, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist und mir die Beerdigung planen, wenn welche heiraten wollen, wenn welche ihr Kind taufen lassen wollen. Ganz unterschiedlich, warum Leute hierher kommen, um ein Gespräch zu suchen. Benediktiner fangen oft in der Früh schon um 5 Uhr zu beten an. Wir haben unseren Tagesablauf angepasst, da wird es oft am Abend sehr spät. Darum ist unsere erste Veranstaltung erst um 7:30.
Warum haben Mönche eigentlich so dunkle Gewänder?
Ja, nicht alle haben dunkle Gewänder. Die Dominikaner zum Beispiel haben ein weißes Gewand oder die Prämonstratenser sind auch ganz, ganz weiß. Das hat was zu tun mit der ursprünglichen Idee. Der heilige Franz hat damals sich ausgezogen und hat seinem Papa alles zurückgegeben. Und dann hat man sich überlegt, in welches Gewand könnte man ihn denn stecken? Und dann hat man das Gewand der armen Hirten genommen, die Schafe gehütet haben. So hat man ihn angezogen. Und daraus ist unsere dunkle Uniform geworden.
Echt komplizierte Namen bei den Mönchen. Zisterzienser, Prämonstratenser, Benediktiner. Tina!
Ja, brich dir ruhig die Zunge, Emil. Dafür ist die Mönchskleidung umso einfacher, haben wir ja gehört. Ne? Hättest du lieber eine weiße Kutte oder eine dunkle Kutte?
Also ich glaube, Mönche, die wechseln das auch nicht. Also ich würde dann immer vielleicht abwechselnd mal
ein schwarzes. Nee, du musst dich entscheiden. Orange hätten wir noch im Angebot.
Ja, weiß ich. Die Franzosen haben. Dann würde ich eher Orange nehmen, glaube ich.
Die buddhistischen Mönche, die tragen Orange, die kurzgeschorenen, ne? Die so auf den Buddhismus gehen und auf innere Ruhe und Freundlichkeit. Orange, da wäre ich, glaube ich, wenn, dann auch dabei. Ja, sag mal, du hast ja gesagt, so viele Mönche hast du noch nicht gesehen. Warum treffen wir die nicht mal in der Straßenbahn oder im Supermarkt?
Naja, die beten ja dann wahrscheinlich dann zur Mittagszeit und zur Abendszeit. Und sind ja nur in ihrem Kloster.
Ah, da haben wir's.
Klöster gibt es bei den Christen, aber auch in anderen Religionen. Das Wort Kloster stammt vom lateinischen Wort claustrum ab, das verschlossener Ort bedeutet. Im Kloster werden die Mönche oder Nonnen nicht von anderen Menschen gestört. Der wichtigste Ort im Kloster ist die Kirche. Dann kommen die Schlafräume und Essräume für die Nonnen und Mönche, dann die Arbeitsorte. Um die meisten Klöster herum verläuft eine Mauer.
Um die meisten Klöster verläuft eine Mauer. Unser Studio ist ja auch so ein bisschen so ein Kloster. Pass mal auf, Emil. Ich habe mal so hier auf alten Pergamenten ein paar Klosterregeln mitgebracht, ja? Liest du mir bitte mal diese eine vor. Ich reich's dir mal rüber.
Schnellen Fußes folge gehorsam dem Ruf des Befehlenden mit der Tat.
Das hast du gerade gemacht. Wunderbar, du hast vorgelesen. Ich habe befohlen. Nein, ich habe gebeten. Also die Regel kannst du einhalten, die geht schon. Ich hätte noch eine für dich, bitteschön.
Du sollst nicht stolz sein, nicht trunksüchtig, nicht gefräßig, nicht schlafsüchtig und nicht faul.
Und, Herr Emil?
Also, ich bin auch nicht trunksüchtig, glaube ich. Gefräßig auch nicht wirklich. Und schlafsüchtig, also ich würde nicht gerne um 5 Uhr morgens aufstehen.
Das ist auch nicht gleich schlafsüchtig, wenn man ein bisschen ausschlafen will, oder?
Ich glaube eigentlich nicht, nee.
Und stolz?
So halb. Also kommt drauf an, wenn ich irgendwie, weiß nicht, ich spiele gern Fußball, wenn ich ein Tor schieße, dann bin ich schon stolz auf mich. Oder ja, manchmal auch stolz auf andere, aber eigentlich nicht sonderlich. So.
Ich finde, man kann auch mal stolz sein. Nur als Mönch würdest du kein Fußball spielen.
Eben.
So, hier, Nummer 3.
Siehst du Gutes bei dir, sollst du es Gott zuschreiben, nicht dir selbst.
Ja, da sinkt der ganze Emil in sich zusammen und schüttelt den Kopf. Was geht dir gerade durch den Kopf?
Also, ich glaube nicht an Gott. Und es hat auch gute Gründe, glaube ich. Und eigentlich, glaube ich, wenn ich irgendwie irgendwas Gutes gemacht habe, eine 1 geschrieben habe oder so, dann würde ich das nicht Gott verdanken, sondern dass ich gut geübt habe zum Beispiel.
Tja. An dem Punkt wird es nämlich wirklich schwierig. Das ist diese große Sache mit Gott und diese Regeln. Also heieiei. Wir bleiben aber mal ganz auf der Erde, ja, und hören noch weiter Spannendes in Sachen Kloster. Manches wissen wir jetzt auch schon ganz gut, aber noch nicht alles.
Die Hauptregel in einem christlichen Kloster heißt Ora et Labora. Das heißt auf Deutsch bete und arbeite. In manchen Klöstern ist vor allem das Beten sehr wichtig. In anderen Klöstern wollen die Mönche oder Nonnen vor allem Gutes für ihre Mitmenschen tun. Dort richten sie dann zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Kinderheim ein. Im Mittelalter gab es in Europa sehr viele Klöster, aber seit etwa 500 Jahren wurden die Klöster weniger, weil immer mehr Menschen nicht mehr so viel von Klöstern hielten. Sie fanden, wer beten oder im Namen Gottes seinem Mitmenschen helfen wollte, der braucht dazu doch kein Kloster. Vor etwa 200 Jahren wurden noch einmal viele Klöster aufgelöst, weil sich die Menschen immer weniger von Kaisern, Königen, Päpsten oder anderen Kirchenchefs etwas sagen lassen wollten. Trotzdem gibt es auch heute immer noch viele Klöster in Europa.
Was wir eben gerade gehört haben, dass die Mönche und Nonnen heute eben auch einfach ganz normal arbeiten mit Menschen. Und ich meine, ein Kinderheim gut zu betreuen, da irgendwie toll zu sein, freundlich zu sein, ja auch mit dem christlichen Glauben, mit Nächstenliebe und so. Das sind schon Sachen, die finde ich gut, die gefallen mir. Mhm. Also die gehen natürlich auch ohne Mönch zu sein. Die sind heute moderner geworden, das halten wir fest. Wir haben ja vorhin auch Bruder Maximilian gehört, der lebt auch heute. und hat den Ruf irgendwie gehört. Glaubst du, dass Mönche manchmal irgendwie auch Spaß haben? Spielen?
Also nach dem, was ich gehört habe, glaube ich, haben sie nicht so viel Zeit und machen das nicht. Und wenn, dann ist es auch mal gut, sich so zu entspannen und mal irgendwas zu spielen mit ihren Brüdern.
Ja, das Statement nehmen wir hier mal mit. Ich habe mal recherchiert und einen Ausspruch gefunden von einem Mönch von Tommaso d'Aquino, einem Dominikaner. Und der hat, Achtung, Zeitreise, im 13. Jahrhundert schon gesagt, der Mensch muss spielen, wenn er menschlich leben will. Hat auch ein Mönch mal gesagt. Und das wurde zwar nicht so gern gesehen, aber die Mönche, die haben auch hier und da mal gezockt im Kloster, ja, haben sie dann gewürfelt in den Klostermauern. Es gibt nämlich alte, ja, so Strafregeln, was denen dann, was ihnen droht, wenn die wieder heimlich gespielt haben. Also haben sie gespielt. Mönche waren natürlich Menschen. Hast du noch Bock auf ein bisschen Abenteuerreise?
Eigentlich schon, ja.
In Japan, da gibt es die sogenannten Yamabushi-Mönche. Möchtest du noch einmal Zunge brechen?
Yamabushi?
Ja, Yamabushi-Mönche.
Okay,
Japan, ja. Die lebten ganz lange Zeit zurückgezogen und noch eher geheim in den Bergen. Und deswegen heißt das Wort Yamabushi, was wir hier gerade lernen, sich in den Bergen niederlegen.
Ah, okay.
Und was die Yamabushi-Mönche unter anderem trainieren, ist, dass sie ihre Ängste überwinden. Hast du manchmal Ängste?
Ja, schon, aber das, also es wird auch schon weniger. Und wenn man so einen spannenden Film auch mal guckt, dann hat man ja auch manchmal dann in der Nacht darauf Angst oder kann nicht gut schlafen. Aber wenn man keine Angst hat, das Feuer, man hat keine Angst und springt da rein, hilft ja auch nicht. Ich meine, wenn man davor Angst hat, Angst kann einen manchmal wirklich retten.
Angst ist ja ein Gefühl, was wir Menschen haben, weil es uns auch schützt, ne? Sie ist nicht unbegründet. Da sagst du was total Wichtiges. Und es gibt auch Ängste, die sind eigentlich Quatsch. Und man kann sich vielleicht auch stärken in Sachen nicht mehr Angst haben. Aber was die Yamabushi-Mönche da treiben, ist wirklich sehr speziell. Kakadu-Reporter Peter Kaiser, der wollte auch lernen, seine Ängste zu überwinden. Und da hatte auch wohl richtig Lust auf ein Abenteuer. Er hat also einfach mal mitgemacht bei den Yamabushi-Mönchen in Japan.
Also das glaubt mir keiner. Das ist wohl die verrückteste Sache, die mir je passiert ist. Ich bin nämlich im Norden Japans in den Bergen und ziehe mir gerade eine dünne weiße Hose an, dann eine weiße Jacke. Um den Kopf binde ich aus einem langen weißen Tuch eine Art Mütze mit Ohren und sehe dann damit etwas aus wie ein zweibeiniger Hund.
Wenn gesagt wird, ihr sollt in den Wasserfall hineingehen oder über Feuer gehen, dann müsst ihr das akzeptieren.
Das ist ganz wichtig, sagt Takeharu Kato. Nur kurz Tak genannt, selbst Mönch und unser Anführer hier.
Die Philosophie des Yamabushi ist Uketamo. Das heißt übersetzt, ich akzeptiere, vorbehaltlos. Wenn ein Meister oder dessen Assistent dir etwas aufträgt, dann ist es dir nicht gestattet, nachzufragen oder dich nach dem nächsten Schritt zu erkundigen. Akzeptierst du das?
Do you accept that? Uketamo. We are not allowed to wash our face.
Es ist nicht erlaubt, sich während des Trainings das Gesicht zu waschen oder sich die Zähne zu putzen. Unsere Vereinbarung ist, alle Teilnehmer werden während des Trainings Teil der Tierwelt.
Und dann geht es los. Laufen, laufen. Dann kommen wir zu einem Wasserfall mitten in den Bergen. Hier meditieren wir unter dem eiskalten Wasser. Während ich mich bis auf die Hose entkleide, steigt Tak, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, in den eiskalten Wasserfall ein. Dann folgt eine Frau. Die Minuten unter dem eiskalten Wasserfall sind nicht angenehm. Es ist 7 Uhr morgens und jetzt bin ich ein Yamabushi.
Na, jetzt möchte ich wissen, was dir so alles durch den Kopf gegangen ist.
Also ziemlich viel, denn... Ey, also ich würde da sofort aussteigen, weil, also gut, ich mag kalt, aber eiskalter Wasserfall um 7 Uhr morgens.
Keine Widerrede, und Emil. Der Yamabushi geht da rein, wenn der Meister das sagt.
Dann würde ich lieber auf den Yamabushi verzichten. Also, wenn ich zum Beispiel so eine Ausbildung oder so mache, dann würde ich ihm, weil ich meine, wenn man Ausbildung macht, dann kann man ja noch sagen, irgendwie, nee, ich möchte das doch nicht machen. Also, und wenn man dann ganz einer ist, dann kann man halt nichts mehr tun.
Die Ureinwohner Amerikas, die hatten auch so Rituale, ne, so Mutproben, sowas ist, scheint das ja auch zu sein. Ist vielleicht auch was dran? Wie fühlt man sich, wenn man im eiskalten Wasser war? Kennst du das?
Also, wenn man dann ins Warme steigt, fühlt man sich natürlich warm. Wir waren auch neulich in Griechenland, da wollten wir über einen Fluss gehen, den Abenteuerweg, und dann, der war wirklich eiskalt, das war in den Herbstferien, und dann sind wir da nackt durchgelaufen, also mit den Füßen nackt, und es war wirklich ziemlich kalt, und die waren ganz rot, die Füße, und sobald man die dann im eigentlich normalen Kies hatte, war das so schön, weil man endlich aus diesem kalten Wasser raus war.
Ja, nach Schreck folgt total große Freude, da ist auch was dran. Ich meine, viele Leute machen ja auch Eisbaden oder so, ne, wegen der Gesundheit und auch um sich ja stark zu fühlen. Ich habe es geschafft, ich habe mich getraut, und ein krasser Glücksflash für den Körper ist das auch. Nur muss ich dafür unbedingt Mönch sein,
ja, eben.
Frag ich mich, ne? Wir haben vieles gehört heute zu der Frage, was machen Mönche? Die Frage haben wir durchaus ein bisschen beantwortet, würde ich sagen.
Ja.
Wie wir das finden, das lassen wir einfach offen.
Mhm.
3 Pünktchen. In Asien gibt es die Buddhisten, die Orangen, ne, mit der Friedlichkeit, der Freundlichkeit, dem inneren Frieden. Das finde ich ganz, ist mir am nächsten eigentlich fast. Kommen wir nochmal am Schluss zu den Mönchen, die wir hier bei uns haben, also die den christlichen Glauben leben. Peter Kaiser, unser Yamabushi-Reporter, der hatte noch so eine Mönchsfrage hier im Gepäck.
Findet ihr, dass Mönche unheimlich sind?
Nee, eigentlich nicht so. Naja, die wollen ja Gott dienen. Und das ist eigentlich nicht unheimlich.
Also ich finde es auch nicht unheimlich, aber ich finde es halt schön, dass sie an Gott glauben, weil heutzutage glauben die ja nicht so oft an Gott. Und den ganzen Tag beten die auch nicht. Sie arbeiten ja auch sehr viel und hart.
Also ich finde es so halb, also ich meine, wenn man da von jemandem angeführt wird, wie die Yamabushi, Mönche, dann hätte ich das schon, wäre es schon einen kleinen Ticken unheimlich, aber eigentlich so, die nur an Gott glauben, beten, das ist eigentlich auch, finde ich auch nicht wirklich unheimlich.
Eine freie Entscheidung oder auch ein Ruf, den man gehört hat. Bruder Emil, wenn du vielleicht einen Mönchsorden gründen würdest, den Emiliusorden zum Beispiel, woran würdest du gern arbeiten und forschen, außerhalb des Roboters, der im Fußballstadion Corona wegschießt?
Also, ich würde daran arbeiten natürlich, dass Obdachlose vielleicht für sehr wenig Geld auch ein Zuhause kriegen und in Krankenhäusern, dass es mehr Angestellte gibt.
Wenn Obdachlose übrigens an eine Klostertür klopfen, würden sie eingelassen werden und Bett und Brot kriegen. Das ist auch was die Mönche pflegen.
Und du, Schwester Rike, wenn du den Kakadu-Orden gründen würdest, woran würdest du denn arbeiten?
Du, den Kakadu-Orden, den gibt's doch natürlich eigentlich schon. Wir machen natürlich Podcasts hier im Studio. Auch so eine Art kleines Kloster. Und guck mal, hier ist noch eine von unseren Regeln, von unseren Kakadu-Klosterregeln. Würdest du bitte mal vorlesen?
Ja, natürlich. Ihr könnt über alles reden, aber nicht über 25 Minuten.
Also, wenn ihr auch eine verrückte, komische, merkwürdige, wie auch immer, Frage habt, die wir beantworten sollen, dann schickt sie uns gern.
Und zwar per Sprachnachricht an Kakadus Handy 01741624523.
Oder eine Mail an kloster@kakadu.de. Nee, Quatsch.
kakadu@deutschlandradio.de.
So, und damit jetzt tschüss und auf Wiedersehen, Bruder Emil.
Tschüss, Schwester Rike.
Oder machen wir es auf unsere Art.
Tschüss, Rike.
Tschüss, Emil.
Hallo? Tiger, ich kann dich nicht mitnehmen zu diesem Fest.
Oh, warum denn nicht, Kakadu?
Weil da nur wichtige Leute eingeladen wurden. Ornithologen, Vogelkundler, verstehst du?
Aha.
Wissenschaftler, die sich für solche wie mich interessieren. Du hast nun mal keine Federn.
Ja, ich weiß.
Und eine Einladung hast du auch nicht. Tut mir wirklich leid, Tiger.
Dann binde mir doch einfach deinen Schlüssel um den Hals und sage, ich wäre dein Schlüsselanhänger.
Kakadu! Der Kinderpodcast.